Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ihr Lieben, loben zieht nach oben, danken schützt vor. Danken. Auf der berühmten Wolke 7 kann man das sehr leicht und easy sprechen und leben. Wie können wir im Lob Gottes verharren, wenn wir scheitern, wenn wir enttäuscht werden, wenn uns Nöte überfluten, wenn wir in eigener oder fremder Schuld verstrickt sind? Wie das konkret gehen kann, wird uns gesagt im Predigttext heutigen Sonntag aus dem Jesaja-Prophetenbuch, Kapitel 12, Abvers 1. Dort lesen wir: Zu der Zeit wirst du sagen, ich danke dir, Herr. Du bist zornig gewesen über mich. Möge dein Zorn sich abkehren, dass du mich tröstest. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin sicher und fürchte mich nicht. Denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Brunnen des Heils. Ihr werdet sagen zu der Zeit, danket dem Herrn, rufet an seinen Namen, machet kund unter den Völkern sein Tun, verkündigt, dass sein Name so hoch ist. Lob singet dem Herrn, denn er hat sich herrlich bewiesen. Solches sei kund in allen Landen. Jauchze und rühme, die du wohnst auf Zion. Denn der Heilige Israels ist groß bei dir. Das Wort der Heiligen Schrift. In drei Schritten wollen wir diesen Kleinod aus dem Wort Gottes nachgehen, nachdenken, nachglauben. Erstens, der Herr, der Retter aus dem Zorngericht. Unser Bibelwort beginnt mit dem Hinweis auf den Zorn oder das Gericht Gottes. Das hebräische Wort für Zorn, af, kommt im Alten Testament 235 Mal vor, das ist relativ häufig. Davon 10% ist das menschliche, die Nase als Körperteil gemeint. Etwa 18% dieser Verweise meint, dass ein Mensch vor Zorn schnaubt. Eine Hälfte dieser Belege ist mit Entbrennen verbunden, also dass der Geist des Herrn kommt auf einen Menschen. Und deswegen entbrennt in ihm ein heiliger Zorn. In ca. 72% der Belege ist gemeint der göttliche Zorn. So auch hier in diesem Wort. Das heißt, das Gericht Gottes antwortet auf die Menschen, die seine, also Gottes, kostbare Gebote mit Füßen treten und brechen. Zorn Gottes. In unseren Gottesdiensten und Predigten hört man davon so gut wie nie etwas. Das ist sehr zum Schaden. Man kann die Botschaft des Alten und Neuen Testamentes nicht ansatzweise verstehen, ohne vom Zorn Gottes zu reden. Man kann das Kreuz nicht im Ansatz verstehen, ohne vom Gericht Gottes zu reden. Man kann die Reformation nicht im Ansatz verstehen und zu erkennen, dass Luther verging in Furcht vor dem Gericht Gottes, dass seine Hingabe nicht genügt, um dem Heiligen Gott, von dem Heiligen Gott treten zu können. Aber wer mag sich schon gern mit dem Gericht Gottes befassen? Viel lieber mögen wir es, von den Segnungen und Verheißungen Gottes zu reden, nicht wahr? Also ich mag es lieber. Aber gleich im ersten Vers hören wir etwas sehr Ermutigendes. Wir lesen: Ich danke dir. Du bist zornig gewesen über mich. Möge dein Zorn sich abkehren, dass du mich tröstest. Der zweite Teil dieses Verses ist in der Luther-Übersetzung eigentlich kaum verständlich. Wie kann ich für die Abkehr des Zornes Gottes danken und gleichzeitig beten, dass der Zorn nicht weicht von mir? Die lateinische Bibelsetzung, die Vulgata, die griechische, die Septuaginta, besetzen hier anders. Vom hebräischen Text ist diese zweite Variante auch möglichst an den Vokalisierungen, die man anders sehen kann. Deswegen folgt die Basisbibel dieser zweiten Variante, die für mich auch viel schlüssiger ist. Man kann also so besetzen: Ich danke dir, Herr, du bist zornig auf mich gewesen, doch nun hat sich dein Zorn gelegt und du hast mich wieder getröstet. Ihr Lieben, Dankbarkeit und Trost haben unmittelbar etwas zu tun mit dem Zorn Gottes. Die Anbetung Gottes entzündet sich darin, dass Gott sein Gericht, sein Nein über mein Leben abwendet. Gott hat mich wieder getröstet, Nacham im Hebräischen. Er spricht wieder neu sein volles und rundes Ja aus. Alle Anklage ist dahin. Das ist Trost. Im Buch dieses so faszinierenden Propheten Jesaja wird sofort im ersten Kapitel ab Vers 2 von diesem Aff, von diesem Zorn Gottes gesprochen. Wir lesen dort Jesaja 1, Vers 2: Höret ihr Himmel und Erde, nimmt zu Ohren, denn der Herr redet. Ich habe Kinder großgezogen und hochgebracht und sie sind von mir abgefallen. Gott, sein Bild, hat sich wie ein liebevoller Vater um seine Kinder gekümmert. Und diese haben dem himmlischen Papa die kalte Schulter gezeigt. Gottlosigkeit, also Loslösung von Gott, ist im Kern der Anlass für das Gericht Gottes, wobei man kann das Gericht Gottes eigentlich gar nicht verstehen. Es ist immer etwas Unerklärliches. Warum bricht es hier rein und dort noch nicht? Es ist etwas sehr Geheimnisvolles. Gott zürnt absolut souverän, undurchschaubar. Aus dieser einen Ursünde der Gottlosigkeit, des Misstrauens gegen Gott, der Rebellion gegen Gottes guten Willen, folgen die vielen Tatsünden. Die eine Sünde ist das Misstrauen gegen Gott. Daraus folgen eine unzählige Menge von Einzelsünden in Worten, Werken und Gedanken. Und die Gerichtsankündigung in Jesaja 1 ruft Vers 19 zur Entscheidung. Wort Gottes: Wollt ihr mir gehorchen, so sollt ihr des Landes gut genießen. Weigert ihr euch aber und seid ungehorsam, so sollt ihr vom Schwert gefressen werden, also umkommen im Krieg, denn der Mund des Herrn hat es geredet. Wir wissen es, Israel hat sich immer wieder für Variante 2 entschieden. So wurde es von den Feinden überrollt und musste ins Exil, was Jesaja angekündigt und angedroht hatte. Sofort ist für uns die Frage im Raum: Ist denn für uns Christen das Gericht Gottes nicht schon längst erledigt? Ja und nein. Ja, wenn wir Christen sind, dann ist die Frage nach dem ewigen Leben oder dem ewigen Tod geklärt. Wer Jesus Christus als seinen Herrn angenommen hat, wer mit dem gekreuzigten und auferstandenen Erlöser lebt, der braucht das Endgericht nicht zu fürchten. Jesus hat stellvertretend zu unseren Gunsten am Kreuz das furchtbare Strafgericht Gottes über die Gottlosigkeit getragen. Das unschuldige Opferlamm sühnt für alle Sünde, für alle Rebellion, für alle Gottlosigkeit. Was für ein Geschenk! Wir werden die Ewigkeit nicht in andauernder Gottesferne mit Heulen und Zähneklappern verbringen. Übrigens, das blüht allen, die am Kreuz vorbeigehen. Es gibt eine ewige Verlorenheit. Die Kirche verschweigt diese zentrale Wahrheit der paulinischen Theologie. Die Reformatoren haben das gelehrt. In den Bekenntnisschriften ist das eindeutig niedergelegt. Das ist die Lehre unserer Kirche. Jeder Pfarrer wird darauf verpflichtet. Aber wir, die wir das Kreuz angenommen haben, wir werden, das ist gewiss und wahr, in alle Ewigkeit in Liebe und Freude mit unserem Gott und miteinander jubeln und preisen und staunen. Wenn wir das ein bisschen verstanden haben, würde ich Ihnen empfehlen, nach dem Gottesdienst gehen Sie mal auf den Hof und jauchzen Sie ganz, ganz laut. Es ist so ein Geschenk. Wir können es nicht erfassen, dass wir die Ewigkeit nicht in der Hölle verbringen müssen. Man kann es kaum erfassen. Jauchzen, das Thema des Bibeltextes. Der Himmel ist eine pure Gabe, die wir nie zurückzahlen können. An dieser Gewissheit hängt fast alles. Wir dienen unserem Gott nicht aus Krampf und Druck heraus, sondern aus Dankbarkeit und Freude für das, was auf Golgatha geschehen ist, zu Karfreitag und zu Ostern. Und doch muss ein Nein gesprochen werden. Das Gericht Gottes ist auch für Christen, auch für wiedergeborene Christen, muss weiter ein Thema sein. In 1. Petrus 4, Vers 17 lesen wir, denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Hause Gottes. Als Christen stehen wir vor riesigen Herausforderungen. Die Weltlage verdichtet sich. Die Finsternis rüstet auf und kommt in Fahrt. Aber zugleich wird die Gemeinde Jesu Christi von einer erstaunlichen Vollmacht erfüllt werden. Der Herr gewährt dem Leib Christi, schenkt dem Leib Christi sein Gericht. Aus Liebe und Güte sucht er es heim mit seinem richtenden Wort, was ein Nein gegen jegliche Sünde, im Kern ist es Lieblosigkeit, spricht. Der lebendige Gott deckt auf Finsternis und Sünden in den eigenen Reihen. Und dadurch kann es zur Umkehr kommen. Wir empfangen durch Buße, durch Beichte, durch Demütigung von dem Angesicht Gottes, empfangen wir Gottes großzügige Vergebung. Gott reinigt seine Heiligen. Es geschieht immer mehr Frucht. Mehr Frucht durch Reinigung. Zweitens, der Herr, die Quelle des Lebens. Der Herr, die Quelle des Lebens. Ich danke dir, Herr. Du bist zornig auf mich gewesen. Doch nun hat sich dein Zorn gelegt und du hast mich getröstet. Der bewundene Zorn Gottes öffnet das Tor für ein Leben in der göttlichen Fülle des Heiligen Geistes. In seinem Text sind das ganz vielfältige Formulierungen, diese Lebensfülle aus der Gegenwart Gottes heraus, oder Regen sprach gestern auch davon, aus der Fülle Gottes, aus dem Bund heraus eröffnet. Siehe, Gott ist mein Heil. Schaut hin, ich habe einen Retter, der aus der tiefsten Finsternis, mag sie noch so schlimm sein, der Abgrund noch so tief sein, ich habe einen Retter, der holt mich, der klopft, der haut mich raus. Daher gilt, ich bin sicher und fürchte mich nicht. Ihr Lieben, was für eine Kostbarkeit ist diese, gerade diese Verheißung in den sich immer stärker werdend offenbarenden Unsicherheiten des Lebens. Und diese strahlende Gewissheit hat Luther in seinem reformatorischen Kampflied meisterhaft formuliert: Eine feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Halleluja, so ist es. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. In dieser festen Burg gibt es keinen Grund mehr zur Furcht. Ich bin geborgen. Die Feinde können letztlich mir nichts anhaben. Und das weiter lesen wir hier, denn der Herr ist meine Stärke und mein Psalm. Das Leben in der Gegenwart Gottes, war gestern auch schon die Rede davon, ist ein Leben in der Stärke Gottes. Und zwar dann, wenn wir unsere Schwachheiten, unsere Begrenztheiten, unsere Mängel immer wieder in Gottes Gegenwart bringen, gerade dann erfüllt sich die Stärke Gottes in unserer Schwachheit. Teleia, es kommt zur Erfüllung. In unserer Schwachheit erfüllt sich die Dynamis, die Kraft Gottes. Gott ist mein Psalm. Gott ist mein Lied. Das machen wir gerade. Der Herr öffnet mir den Mund zum Lob Gottes. A cappella, mit Trompete, mit Instrumenten. Die Kirchenmusik verstärkt Gottes begeisternde Gegenwart in unserem Leben. Und sehr anschaulich heißt es weiter hier: Ihr werdet mit Freuden schöpfen aus dem Brunnen des Heils. Wie kostbar Wasser ist, haben wir in den dürren Monaten erleben müssen. Das Leben in der Gegenwart Gottes meint, dass lebendiges Wasser in mich hineinfließt. Ein Bild für den Geist Gottes, der mich erquickt, der mich erfrischt. Und es gibt nicht nur einen Brunnen, hier ist der Plural. Aus vielfältigen Brunnen dürfen wir trinken. Der Stille vor Gott, der Gemeinschaft der Heiligen, das durch den Elbenauer Nachtwald hindurchgehen einmal an der alten Elbe, das Genießen, das ist ein schöner Weg dort übrigens bei Elbenau, das Lesen der Josef-Geschichte, was für ein Brunnen der Kraft und Güte Gottes. Wenn wir wie Israel ganz neu von diesem vielfältigen Lob Gottes ergriffen werden, dann muss das andere anstecken. Letzter Punkt, drittens, der Herr, der Rufer zur Mission. Machet kund unter nur in mir sein Heil, meinen direkten Nachbarn. Machet kund unter den Völkern, unter dem Goyim. In aller Welt machet kund seinen Namen. Verkündigt, dass sein Name so hoch ist. Wir leben in einer Zeit, die ganz besondere missionarische Chancen eröffnet. Das Wort Krise im Griechischen heißt Gericht und zugleich Chance. Die Umwelt, die Corona, die Ukraine, die Bildungs- und Krise rufen zur Entscheidung, zur Umkehr. Wie kann ich jetzt noch weiterleben? Was gibt mir Halt und Geborgenheit, einen festen Grund in diesen so zahlreichen, nicht mehr zu überschauenden Erschütterungen? Viele Menschen bekommen in diesen Tagen eine Ahnung vom Gericht. Die Schöpfung reagiert, sie antwortet auf unsere rücksichtslose Ausnutzung der Natur. Krieg ist immer ein Stück Gericht Gottes. Gott reagiert auf massive Gottlosigkeit und nimmt weg seinen Shalom, nimmt weg die Versöhnung und es gibt Streit und die Waffen fangen an zu sprechen. Ihr Lieben, deswegen ist der Ruf zur Umkehr der entscheidende Ruf, um Frieden in der Ukraine, in Russland wieder neu Raum geben zu lassen. Und unser Land hätte aufgrund seiner zahlreichen Sünden schon längst Krieg verdient. Nicht zuletzt die zahllosen Beter, die Menschen, die um Versöhnung ringen, sind der Grund für mich dafür, dass Gott in seiner großen Güte, nicht verständlich, uns diesen kostbaren Frieden erhält. Lasst uns jeden Tag danken, dass die Granaten sich in die Ohren fliegen, dass wir hier sitzen können, ohne Sorge zu haben, Maschinengewehre werden uns hier attackieren. Deswegen ist diese Zeit eine einzigartige Möglichkeit, auf den Namen Gottes hinzuweisen. Der Name ist ein fester Turm. Viele Menschen lesen nicht mehr in der Bibel. Wir, du und ich, sind das Wort Gottes für unsere Nachbarn, unsere Kollegen, für unsere Familienmitglieder, Freunde. Möge es Gott uns schenken, dass der Frieden Gottes eine tiefe Dankbarkeit, die Geborgenheit in Gottes Nähe aus uns herausstrahlt. Dann werden fast automatisch Menschen fragen, doch mal, irgendwie liebst du anders. Du kriegst diese Ängste irgendwie unter die Füße. Was ist los? Was für eine Quelle ist das, aus der du lebst? Vers 5 lesen wir, Lob singet dem Herrn, denn er hat sich herrlich bewiesen, dadurch ist er kund in allen Landen. Lobpreis ist eine entscheidende Voraussetzung für fruchtbare missionarische Arbeit. Wir kennen das alle, ich bin mit Ihnen allen in einem Boot, wir haben Menschen auf dem Herzen, wir laden sie ein, meinem zum Jahresfest hier im Schneewindhaus, wir machen das und jenes, aber es perlt ab an ihnen. Na, kennen wir alle, ne? Es perlt einfach ab. Das droht die Entmutigung und dann braucht es den Blick auf die Größe Gottes, die Anbetung zu sagen, Herr, du hast Wunder getan und ich traue dir zu, dass du das Wunder an dem Menschen tust, der völlig zu ist für das Reich Gottes, wie zugenagelt. Ich traue das Wunder zu, das Wunder aller Wunder der Wiedergeburt. So eine Anbetungshaltung können wir fruchtbar missionieren. Mission und Spiritualität sind zwei Seiten einer Medaille. Je mehr ich in der Anbetung Gottes lebe, verliere ich die Scheu, an anderen Menschen anzusprechen, weil ich sehe, die Gegenwart Gottes ist das Bestimmende. Da kriege ich den Mut, die Brücke zu gehen und jemanden anzusprechen. Die Anbetung Gottes führt mich in das Reden Gottes und ich erkenne, diese Person oder jene Person, die es bereit gemacht, sprich die mal an, versuche eine Frage zu stellen oder was ich gerne mache beim Joggen, ich sage mal Gottes Segen für den Tag. Das ist ganz schlicht, aber irgendwo, es bringt Menschen zum Nachdenken. Ich schließe, loben, zieht nach oben, danken, schützt vor Wanken. Diese Wahrheit will uns 9 Wochen begleiten. Sie möchte aber auch unseren verzweifelten Nachbarn ermutigen, der seine Gasrechnung vielleicht nicht mehr bezahlen können wird. Diese Wahrheit will den alten Menschen berühren, der vielleicht krank ist, voller Sorgen auf die Zukunft schaut. Diese Gewissheit will die junge Frau ausrichten, die ungewollt schwanger ist, deren Freund sie verlassen hat. Je mehr das Lob Gottes, je mehr wir das Lob Gottes Menschen ans Herz legen, dafür werben, missionarisch aktiv sein, desto mehr werden wir selber wieder erfüllt davon werden, ist eine Dynamisierung von der Gegenwart, der Kraft, der Liebe Gottes. Zur alleinigen Ehre Gottes, Soli Deo Gloria und zum Segen für ganz viele Menschen. Der Friede Gottes, der Verstehen weit übersteigt, bewahre unser Herz und Sinne in Christus Jesus, unserem über alles geliebten Herrn und Meister. Amen. Jesus Christus, du gekreuzigter und auferstandener Herr, wir sind so dankbar, dass du für uns den Weg des bitteren Leidens und Sterbens gegangen bist, dass du am Kreuz als das unschuldige Opferlamm dich geopfert hast, sodass das Gericht Gottes abgetan wurde. Mit dankbarer Gewissheit leben dürfen, jetzt in alle Ewigkeit mit dir verbunden zu sein. Wir bitten dich von ganzem Herzen, dass dein richtendes Wort uns immer neu ansprechen darf. Verzeih, wo wir unser Herzen hart machen, dem Wort Gottes nicht den Raum geben, dass es uns zur Umkehr rufen kann, zur Erneuerung, zur Läuterung, zum Geschenk von noch viel mehr Frucht, als wir jetzt schon in unserem Leben sehen dürfen. Wir denken heute Morgen an die Geschwister, die in Krieg und Leiden leben, Verfolgung, Gefangenschaft. Herr Jesus, bitte dich von Herzen, male ihnen deine große Liebe vor Augen, öffne ihnen diese Lebensfülle, dass sie trinken können aus dem Brunnen des Heils in tiefster Nacht. Schenke ihnen die Gnade, dass in ihrer Finsternis dein Licht so stark durch sie durchleuchtet, dass andere Menschen in den Gefängnissen, in den Luftschutzkellern, in all den Krisensituationen hingewiesen werden auf deine große Liebe. Und darum preisen wir dich mit allen Engeln und mit den himmlischen Chören singen wir das Lob deiner Herrlichkeit.